jetzt einfach das Wort. Ich freue mich, dass ich drei hier so schön aufgefädelt sitzen, dass Sie gekommen sind, als Herr Professor Steinitz mich im September, glaube ich, war es, ne, ansprach, ob die Wirtschaftswissenschaftler sich hier mal vorstellen dürfen. Habe ich natürlich überhaupt nicht geahnt, in welchem Kontext die Veranstaltung stehen würde. Und ich freue mich umso mehr, dass Sie heute hier sind, und ich wünsche uns allen viel Spaß. Wir haben vereinbart, jeder spricht 20 Minuten, und dann machen wir erstmal eine Pause und dann gehen wir in die Debatte. So, jetzt überlasse ich Ihnen das Feld.
Ja, also Herr Professor Wald, Kupferschmidt wird zuerst anfangen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, bevor wir mit den Vorträgen und dann der Debatte anfangen, ein Buch hier vorzustellen. Es ist ja schon über einige Veröffentlichungen gesprochen worden. Es wurde, ist die Beiträge einer Konferenz erweitert, dann um einige andere Beiträge, die zum 20. Jahrestag der Abwicklung der Hochschule für Ökonomie, das heißt der zentrale Ausbildungsstätte, nennt sich Wirtschaftstheorie in zwei Gesellschaftssystemen Deutschlands, also passt sehr gut auch zu unserer heutigen Veranstaltung und untersucht vorwiegend Probleme, Entwicklung der Wirtschaftstheorie in der DDR, aber bleibt dabei nicht stehen, sondern auch die der Bundesrepublik und vergleicht beide, stellt wesentliche Unterschiede, aber auch interessanterweise einige Ähnlichkeiten fest. Das Buch liegt hier, legen wir dann aus, und es wird zum Autoren, mit Autorenrabatt heute zur Verfügung gestellt für 10 Euro.
So. Ja, ich danke zunächst für die Einladung und die Möglichkeit, hier mal etwas zu sagen zur Hochschule für Ökonomie. Zunächst vielleicht ein paar Worte zu meiner Biografie. Ich habe an der damaligen Filmfabrik Agfa Wolfen den Beruf eines Chemielaboranten erlernt. 1950 kam ich zum damaligen Daha Chemie, der Außenhandelschemie. Die Kadersituation in diesem Betrieb war damals recht kompliziert. Das leitende Personal bestand im Grunde genommen fast nur aus Leuten der IG Farben früher, mit ihren alten Beziehungen. Wir hatten im Monat regelmäßig einen Abgang eines leitenden Mitarbeiters in Richtung Westen. Das heißt also, mit dem mir versprochenen Studium wurde es zunächst einmal nichts. Leute wie ich, die mit mir damals gekommen sind, wir wurden gebraucht. Zuverlässigkeit war das Wichtigste. Die fehlende fachliche Qualifikation mussten wir uns in der praktischen Arbeit aneignen. Auch das Auftreten gegenüber Ausländern in Verhandlungen mussten wir erst erlernen. Mit kurzen Hosen und Blauhemd ging das gar nicht. Der Kompromiss war dann so: Blauhemd ja, kurze Hosen nein. Ich war zunächst Sachbearbeiter, dann Einkaufsleiter, stellvertretender Generaldirektor für Import und schließlich von 59 bis 63 Generaldirektor dieses Betriebes, der damals Dia Chemie dann hieß. Das war natürlich eine Entwicklung, wie sie nur möglich war, damals in der DDR. Ja, soweit kurz etwas zu meiner Biografie, jetzt zur HFÖ. Mein Studium schloss ich 1965 ab, es klappte dann doch noch. Die HFÖ suchte damals Kader zur Verstärkung durch die Wirtschaftspraxis und durch die dafür zuständigen Organe wurde dann beschlossen, dass ich noch einige Jahre an der HFÖ bleiben sollte. Daraus wurden dann 25 Jahre. Mein Fachgebiet war Außenhandel, Schwerpunkt Betriebswirtschaft im Außenhandel. Ich habe auch an der Hochschule verschiedene Leitungsfunktion ausgeübt, darunter von 72 bis 79 Rektor der Hochschule. Soweit zu meiner Biografie. Nun zur HFÖ selbst. Die Hochschule für Ökonomie hat sich ausgezeichnet durch ein komplexes wissenschaftliches Profil. Wir haben uns eigentlich verstanden als eine Art ökonomische Universität, auch wenn uns dieser Titel nie verliehen worden ist. Wir haben ausgebildet in den Fachrichtungen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen, der Kombinate und Betriebe, Arbeitsökonomie, Ökonomie der kulturell-sozialen Bereiche, Außenwirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Rechnungsführung und Statistik und in den letzten Jahren noch Militärökonomie. Daraus sehen Sie schon die Breite unseres wissenschaftlichen Profils. Es wurde noch ergänzt durch Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb der Fachrichtung. Zum Beispiel bei der Volkswirtschaft war das dann die Volkswirtschaftsplanung und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Territorialökonomie, Preisökonomie, Materialwirtschaft und Logistik, Grundfondsökonomie und Wissenschaftsökonomie. Ein paar Zahlen dazu. Wir haben etwa 13.000 Direktstudenten ausgebildet, davon etwa 1.000 ausländische Studenten. 8.000 wurden im Fernstudium ausgebildet.
In welchem Zeitraum?
In der Zeit des Bestehens der Hochschule von 1950 bis praktisch 1991, wobei in den ersten Jahren natürlich die Zahlen noch viel geringer gewesen sind. Einen hohen Stellenwert hatte die Weiterbildung. Wir hatten zwei Institute für sozialistische Wirtschaftsführung, Außenwirtschaft und Leichtindustrie, die insgesamt etwa 13.000 Teilnehmer hatten an Lehrgängen, die 3, 4 bis 5 Wochen gegangen sind. Etwa 8.000 Teilnehmer hatten wir zu den verschiedensten unterschiedlichen Lehrgängen, unterschiedliche Zeit vor allen Dingen, und 600 Teilnehmer am postgradualen Studium. Nun etwas zum Inhalt des Studiums. Ich kann hier nicht so sehr in die Einzelheiten gehen, ich will aber versuchen, ein paar Grundsätze zu sagen, die uns wichtig erschienen, die auch das Studium an der Hochschule ausgezeichnet haben. Die Ausbildung war also eine Einheit von allgemeiner Grundlagenausbildung, einschließlich ML, fachrichtungsbezogene Grundlagenausbildung und Spezialausbildung. Wir waren nicht ganz glücklich mit den Proportionen dieser drei Blöcke, vor allen Dingen im Verhältnis zwischen ML-Grundlagenausbildung und fachrichtungsbezogener Ausbildung. Unser Ziel war, oder ich will es anders formulieren, diese Einheit dieser drei Blöcke war gleichbedeutend damit, dass wir ein ganzheitlich orientiertes Studium vertreten haben. Das Ziel war die Vermittlung solider Kenntnisse der politischen Ökonomie, der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, der Mathematik, Statistik und Informatik und Rechentechnik. Letztere als Instrumente für die Anwendung, nicht als Selbstzweck. Aber ganzheitlich orientiertes Studium sollte sich eigentlich nicht nur auf Wissensvermittlung reduzieren. Ich will deshalb ein paar Punkte hervorheben, die mir wichtig erscheinen und die dieses ganzheitliche Studium charakterisiert haben. Der erste Punkt: die Befähigung zur selbstständigen Arbeit und zum selbstständigen Denken war uns wichtig bei den Studenten zu entwickeln. Absolventen, die in ihrem Beruf etwas geworden sind, heben gerade diesen Aspekt besonders hervor. Eine Absolventin, die heute im Statistischen Amt der Europäischen Union arbeitet, in Straßburg, und dort eine Abteilung von 30 Mitarbeitern leitet, war Absolventin der Hochschule für Ökonomie und sie schrieb mir kürzlich: Natürlich sind nicht alle Lehrinhalte heute noch anwendbar, aber am wichtigsten jedoch für mich war, dass ich trotz aller politischen Zwänge angehalten wurde, selbstständig zu denken, Fakten zu analysieren, den Status quo zu hinterfragen und kurzfristige ökonomische Phänomene in den gesamtvolkswirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Ich hatte das Glück, mit kritischen Wissenschaftlern zu arbeiten, deren Denk- und Arbeitsweise mich heute noch beeinflusst. Es geht also hier um die Vorbildwirkung des Hochschullehrers auf die Erziehung und die Bildung der Studenten. Natürlich kann man solche Stellungnahmen nicht verallgemeinern, aber sie sprechen doch für viele. Ja, ein zweiter Punkt. Der zweite Punkt war der gesellschaftliche, insbesondere der soziale Bezug unserer Ausbildung. Die Absolventen sollten sich nicht nur durch hohe Fachkenntnis auszeichnen, sondern auch durch eine gewisse soziale Kompetenz. Diese Problematik ist auch heute noch von großer Aktualität. Es gibt ein Memorandum besorgter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zur Situation im heutigen wirtschaftswissenschaftlichen Studium geäußert haben. Dort heißt es, oder dort wird die Befürchtung ausgesprochen, dass das wirtschaftswissenschaftliche Studium in seiner heutigen Form, einer ethisch fragwürdigen Form der Ökonomisierung des Denkens Vorschub leistet. Und gefordert wird die Erneuerung der Lehre und Forschung in den Wirtschaftswissenschaften mit dem Ziel, das Allgemeinwohl stärker zu fördern und das Allgemeinwohl stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Eine wissenschaftliche Schule, die einen praktischen Wert haben will, muss den Sinn des Wirtschaftens zur Grundlage nehmen, schrieb Küster Luft kürzlich in einem ihrer Aufsätze. Ein dritter Punkt ist ganzheitlich und gesellschaftlich bezogenes Studium und Orientierung des Studiums bedeutet, alle Prozesse immer aus der Gesamtsicht der Volkswirtschaft, der Betriebswirtschaft und der Weltwirtschaft zu betrachten. Das wissenschaftliche Profil der HFÖ hat für eine solche Herangehensweise gute Voraussetzungen geboten. Wir haben also versucht, eine Ökonomie zu lehren, die von einem Gesellschaftsbezug ausgeht und sich nicht auf reine Ökonomie, auf die betriebswirtschaftliche Logik reduziert. Auch diese Problematik ist heute von besonderer Aktualität, denn ich glaube, dass die entstandenen und ständig vertiefenden nationalen und globalen Widersprüche sich nur lösen lassen durch eine Renaissance gesamtgesellschaftlichen und gesamtvolkswirtschaftlichen Denkens. Ein vierter Punkt, ganzheitlich orientierte Ausbildung war gleichzeitig auch praxisorientierte Ausbildung. Er forderte eine enge Verbindung der Lehre mit der Wirtschaftspraxis. Und in diesem Zusammenhang auch die Einbeziehung der Studenten in die Forschung. Dazu gehörte zum Beispiel, oder andersrum formuliert, diese Forschungsergebnisse wurden jährlich einmal in einer Leistungsschau vorgestellt. Dazu gehörten zum Beispiel solche Beispiele wie die Steigerung der Effizienz der Materialversorgung auf der Erdgastrasse, die Methodik einer komplexen Betriebsanalyse oder die effektivitätsbestimmenden Faktoren beim Einsatz von Industrierobotern. Also es waren schon volkswirtschaftlich interessante und wichtige Themen, die hier vorgestellt worden sind. Und schließlich gehörte zu einer ganzheitlichen Orientierung auch, die Studierenden in die für das wirtschaftswissenschaftliche Studium relevante philosophische Denken einzuführen. Nicht um Philosophen aus ihnen zu machen, sondern ihnen den Blick zu öffnen für ihr Fachgebiet überschreitende Sachverhalte in Natur und Gesellschaft, um Wirtschaft als Teil eines Ganzen zu begreifen. Eine solche breit orientierte, auf die Gesamtbildung des Studierenden ausgerichtete Studium wird heute zum Teil vermisst. Natürlich bleibt jetzt die Frage, inwieweit das alles, was ich jetzt gesagt habe, wir auch realisiert haben und in welchem Umfang wir es realisiert haben. Das können eigentlich letzten Endes nur Sie selbst betrachten. Es geht ja eigentlich um die Bewährung unserer Absolventen in der Praxis. Die HFÖ war ein Kind der DDR und mit deren Werten und mit deren Entwicklung verbunden, aber als der größten wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtung auch mit ihren Scheitern. Deshalb müssen wir auch über Defizite sprechen. Ein grundlegendes Problem oder ein grundlegender Mangel war die fehlende Offenheit und Pluralität in der Lehre und Forschung. Der Marxismus-Leninismus duldete keine Theorie neben sich. Vielfalt war kein Merkmal der Alma Mater, schrieb einer unserer Kollegen kürzlich. In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, der zu geringe Zugang zur nicht-marxistischen Literatur im Original. Das verengte natürlich den Horizont der Studenten und behinderte die Entwicklung einer wissenschaftlichen Streitkultur, was eigentlich doch ein wesentliches Ziel der akademischen Ausbildung sein sollte. Behinderte auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Auffassungen. Ein weiteres Problem betrifft die vor allem in den 70er und 80er Jahren verstärkt aufgetretenen gesellschaftlichen Widersprüche und Disproportionen. Zum Beispiel wurde die Notwendigkeit einer größeren Selbstständigkeit der Betriebe und Kommunen betont. Es fehlte aber die Bereitschaft, etwas von den Kommandopositionen, von den volkswirtschaftlichen Kommandopositionen aufzugeben. Die dem Unternehmensgewinn zugeschriebene dominierende Rolle als Effektivitätskriterium stand im Widerspruch zum stark zentralisierten System staatlicher Preisregulierung und der administrativen Verteilung der Ressourcen. Auch die Handhabung des staatlichen Außenhandelsmonopols geriet zunehmend in Widerspruch zu den wachsenden Ansprüchen des Weltmarktes an die Exportunternehmen. Ich muss in diesem Kreise das nicht weiter ausführen, das wissen Sie alle selbst genau. Natürlich spielten diese Rolle in unserer Lehre oder spiegelten sich diese Probleme in unserer Lehre unmittelbar wider. Wir haben das, wenn überhaupt, nur in der Lehre mit größter Zurückhaltung behandelt. Auch haben wir den existierenden Wirtschaftsmechanismus kaum in Frage gestellt. Wir haben das längst als notwendig erkannte und nicht rechtzeitig und nachträglich genug artikuliert und haben es eigentlich nur in kleinen Zirkeln diskutiert. Wenn man es grundsätzlicher sagen will, dann könnte man das so formulieren: Wir sind der kritischen Funktion der Wissenschaft als Wissenschaftler nur unzureichend gerecht geworden. 1991 wurde die HFÖ abgewickelt und zum 1. Oktober aufgelöst. Eine ordentliche Evaluierung, das heißt Leistungsbewertung, fand nicht statt. Es genügte für die Begründung der Abwicklung der Hinweis auf die HFÖ als Kaderschmiede der DDR. Besonders skurril erscheint mir das Problem, dass es ein Gutachten eines Schweizer Professors gegeben hat, eines Professors für Zoologie, der sich mit Entwicklungsbiologie beschäftigt hat und der sich auch im Auftrag der Schweizer Regierung mit Wissenschaftspolitik befasst hat. Das allein hat ihn schon fähig zu beurteilen, ob die Hochschule weiter existieren soll oder nicht. Was bleibt von der Hochschule für Ökonomie? Es sind natürlich vor allen Dingen die Absolventen. Ein großer Teil, so glauben wir, hat in der Wirtschaft, in wirtschaftsleitenden Institutionen, in Auslandsvertretungen eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausgeübt und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, haben sich auch dort bewährt. Entgegen der Prognose der ehemaligen Wissenschaftssenatorin von Berlin gehabt. Das gilt das aber auch für die Zeit nach 1990, für die Zeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Verhältnisse. Eine Stimme habe ich schon zitiert. Der ehemalige Direktor des Berliner Verlages und heute Vorstandsmitglied der Gruner und Jahr AG, verantwortlich für das internationale Geschäft und einen Umsatz von 2,5 Milliarden, ist ein Absolvent der Hochschule für Ökonomie. Ein Partner in der weltgrößten internationalen Anwaltskanzlei Baker & McKenzie ist ein Absolvent der Hochschule für Ökonomie. Minister und Berater des Präsidenten in Angola sind Absolventen der HFÖ und es gibt sogar den Verdacht, dass der aktuelle Botschafter Chinas in der DDR, in Deutschland Absolvent der HFÖ ist. Ich muss das mit dem Verdacht formulieren, weil es da nicht ganz, noch nicht ganz klar ist. Der Soziologe Heinrich Best an der Uni Jena hat sich mit dieser Problematik beschäftigt. Und er hat etwas salopp dazu folgende Einschätzung gegeben. Die DDR hat ja nicht die allergrößten Knallköpfe als Eliten herangezogen. Das waren hochintelligente Leute, die in der Lage waren, rasch neues Wissen aufzunehmen, wofür sie nach 1990 profitierten. Ich hatte nur einen begrenzten Zeitraum, ich bitte also das zu entschuldigen, wenn ich etwas überzogen habe. Ich möchte aus diesem Grunde abschließend noch ein weiteres Buch empfehlen. Wir haben hier einen Sammelband geschrieben, eigentlich zur Geschichte der HFÖ 1950 bis 1991, Leistungen und Defizite in Lehre und Forschung, persönliche Erfahrungen und Erinnerungen, Herausforderungen an die Wirtschaftswissenschaften. Falls es Interessen gibt, bitte. Danke.
Gut, dann wäre ich als Zweiter dran und wir hatten uns so verständigt, dass wir beide sprechen, Walter und ich, und dass dann anschließend Diskussion erfolgt, wir eine Pause machen und dann würde Christa im zweiten Teil dann den Vortrag halten. Ich fange auch an mit ein paar Bemerkungen zur eigenen Biografie. Ich hatte vielleicht etwas günstige Bedingungen. Ich kam nach Abitur gleich an die Hochschule für Ökonomie, aber dort studiert. 1955 bin ich fertig geworden und habe dann anschließend ungefähr 10 Jahre am Institut für politische Ökonomie in der Hochschule und dann anschließend am Institut für Politik, auch Sozialismus, an der Karl-Marx-Universität in Leipzig gearbeitet, als Assistent zunächst und dann Dozent. Kam dann an Anfang oder Mitte der 60er Jahre an das Ökonomische Forschungsinstitut der Staatlichen Plankommission. Das war die Zeit der Vorbereitung, besonders auch des neuen ökonomischen Systems. Und anschließend, nachdem ich da ungefähr 4 Jahre gearbeitet habe, 67, wurde ich als Leiter einer neu geschaffenen Abteilung Prognose in der Staatlichen Plankommission eingesetzt. In der Plankommission direkt habe ich dann ungefähr 15 Jahre gearbeitet, als Leiter dieser Abteilung, dann als Hauptabteilungsleiter für Wissenschaft, Bildung und langfristige Planung. Dann musste ich gehen und bin in den 80er Jahren tätig gewesen am Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften, der Akademie der Wissenschaften, und habe mich dort mit ähnlichen Fragen, also der Analyse des Reproduktionsprozesses und auch der prognostischen Einschätzung langfristiger Entwicklung befasst. Nach 90 gab es dann für mich persönlich nicht nur eine Gesellschaft, sondern auch persönlich eine starke Wende aus der Wissenschaft. Bin ich dann direkt in die Politik gekommen, war einige Jahre im Vorstand und Präsidium der PDS verantwortlich für die Wirtschaftspolitik. Ja, und habe mich mit diesen Fragen dann auch bis heute beschäftigt. So eine Vorbemerkung vielleicht zu dem Problem, die ich behandeln werde, ausgehend von meinen Erfahrungen und auch der Tätigkeit in der Plankommission, will ich mich konzentrieren auf volkswirtschaftliche Aspekte in den Beziehungen zwischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis, vor allem auf Fragen der Planung und der Prognosetätigkeit, die ja den Inhalt meiner Tätigkeit dort bildeten. Als Vorbemerkung für das Herangehen an diese Problematik und auch an die Diskussion hier generell mit den Generaldirektoren, ich gehe davon aus, dass das Beschäftigen mit der Vergangenheit, die Analyse der vergangenen Entwicklung in der DDR auch und wesentlich mitbestimmt wird durch die Frage, welche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse können wir daraus für die Zukunft ziehen, für heute, für die Auseinandersetzung heute und für einen weiteren Versuch für eine neue alternative Gesellschaft zu schaffen. Dabei fasse ich diese Schlussfolgerungen und Erkenntnisse im doppelten Sinne auf. Einmal das Aufdecken und Beschäftigen mit dem positiven, erhaltenswerten, aufbewahrenswerten und weiterzuentwickelnden für unter den veränderten Bedingungen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, auf die wir uns stets konzentrieren sollen, wenn wir uns mit diesem Problem befassen. Und das Zweite ist natürlich auch das schonungslose Aufdecken von Fehlern, Defiziten und Mängeln, die vermieden werden müssen in einer zukünftigen Entwicklung. Und wie wichtig das ist, zeigt sich, glaube ich, auch zum Beispiel, ohne näher darauf einzugehen, an Entwicklung in lateinamerikanischen Ländern, die Erfahrung auszuwerten, um nicht wieder ähnliche Fehler zu begehen. Soweit zu den Vorbemerkungen. Ich möchte vielleicht gleich zu Beginn generell als Einschätzung voranstellen, dass nach meiner Auffassung die Wirtschaftstheorie insgesamt, speziell die politische Ökonomie des Sozialismus, ihre Aufgabe nicht voll erfüllen konnte. Es gelang nicht, den neuen Bedingungen entsprechende politische Ökonomie des Sozialismus zu schaffen. Beziehungsweise es gab nur unvollständig Ansätze dafür. Das hat natürlich weitgehend auch diese Beziehung geprägt. Wenn man sich mit den Gründen, Ursachen dafür beschäftigt, so ist natürlich eine Vielzahl davon wichtig. Ich möchte aber besonders hervorheben, Walter hat darauf schon hingewiesen, den ideologischen engen Spielraum, der vorhanden war, durch vorgegebene Dogmen auch und vor allem den absoluten Wahrheitsanspruch der führenden Partei. Wir wissen, wie es lang geht, wir wissen, was richtig ist, der eben unzureichend auch stimuliert hat zu einer objektiven Analyse der Probleme, zu einem offenen Meinungsaustausch über die Schwierigkeiten, Mängel und Defizite. Das war meines Erachtens das Hauptproblem. Natürlich liegt auch vieles an den Wirtschaftswissenschaftlern selbst, inwieweit sie die vorhandenen Möglichkeiten auch tatsächlich genutzt haben. Die größten Defizite, ich kann natürlich nicht alle aufzählen, aber ich will vor allem in politisch-ökonomischer Hinsicht, bestanden meines Erachtens die größten Defizite einmal in der unzureichenden Klärung der Eigentumsfrage, die im Prinzip mit der Verstaatlichung dies gelöst. Das staatliche Eigentum ist die höchste Eigentumsform und damit im Prinzip nicht weiter tiefer gedrungen wurde. Eben die Frage der gesellschaftlichen Beziehungen im Eigentum, die Verhältnisse der Menschen zu den Produktionsmitteln und welche Konsequenzen das hat, die Art und Weise der Aneignung und vor allem auch der Verfügung über die Ergebnisse der Produktion. Darüber, über einige dieser Aspekte, wird Christa vielleicht noch sprechen, dass ich jetzt es nur bei dieser Andeutung lassen möchte. Ein zweites großes Defizitproblem betraf meines Erachtens den ganzen Komplex der Marktwirtschaft, der Marktbeziehungen. Welche Rolle spielen überhaupt Marktbeziehungen in einer sozialistischen Ordnung, ist ja heute nach wie vor umstritten und heftiger Diskussion, welche Rolle spielen Marktkategorien wie Wert, Preis, Gewinn und inwieweit ist der Markt überhaupt eine Regulierung, inwieweit ergänzt er, welche Beziehungen gibt es zwischen Markt und Planwirtschaft. Und als drittes Problem möchte ich hier nennen die Interessenproblematik. Also vor allem, es gab lange Zeit eben das Ablehnen spezifischer Interessen der sozialistischen Betriebe oder Kombinate. Die waren staatliches Eigentum, damit war das klar. Nichts war damit klar, sondern es ist notwendig, eben deutlich zu machen, worin bestehen diese spezifischen Interessen. Wie sind die Interessen zwischen Wirtschaftseinheiten, Staat und Individuum? Das sind meines Erachtens drei große Komplexe, die unbefriedigend gelöst wurden. Es gab Ansätze dafür, insbesondere auch in der Zeit der Wirtschaftsreform, aber insgesamt war das unbefriedigend. Zugleich gab es aber auf wichtigen Gebieten auch interessante Ergebnisse, die auch für die Wirtschaftspraxis von Bedeutung waren. Ich möchte hier nur nennen Ergebnisse Innovationsforschung, Ergebnisse zur Regionalökonomie, auch waren in dieser Zeit, auch wenn das insgesamt nicht ausreichend war, Probleme der Umwelt und Probleme auch der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und es gab auch in dieser Zeit schon wesentliche Erkenntnisse über die Veränderung des ökonomischen Wachstums. Wenn ich mir heute ansehe, die Diskussion mit quantitativem Wachstum und neue Qualität des Wachstums, neue Wohlstandsindikatoren, so waren das Fragen, die in den 80er Jahren in der DDR schon diskutiert wurden, auch wenn sie nicht ausreichend alle bis zum Ende geführt wurden. Für eine Reihe von Fragen, die notwendig waren zu diskutieren, waren die Spielräume zu eng, das hatte ich schon gesagt. Und wichtige Fragen, die aufgeworfen wurden, durften eben nämlich weiter diskutiert werden. Ich will nur eins, man nennt Preissubvention für Konsumgüter, also Waren des Grundbedarfs und Dienstleistungen. Da wurde eben das Axiom, stabile Preise, obgleich die Kosten ständig stiegen, mit vielen positiven, aber auch widersprüchlichen Wirkungen. Das Ergebnis war zum Beispiel im Staatshaushalt, dass nur in 80er Jahren, also in 8 Jahren von 80 bis 88, die Gesamtsumme für Preissubvention auf das Dreifache stieg, von rund 18 Milliarden Mark auf rund 50 Milliarden. Damit erhöhte sich der Anteil, verdoppelte sich fast der Anteil am Staatshaushalt für Preissubventionen. Es ist klar, dass das Auswirkungen wiederum hatte auf die Investitionen und auch auf die Verhältnis Lohn und die sogenannte zweite Lohntype. Aber wenn Fragen aufgeworfen wurden zu dieser Problematik, da wurde gesagt, dazu gibt es keine Diskussion. Das wurde beantwortet, steht im Widerspruch zur Hauptaufgabe und das Grundprinzip ist politisch zu beantworten, stabile Preise.
Und Mieten.
Preise, Tarife und Mieten gehörten natürlich dazu. Das ganze Gebiet der Dienstleistungen. Waren natürlich viele Vorteile damit verbunden, aber zum Beispiel auch bei den Mieten wurden ja generell gleiche Mieten pro Quadratmeter. Das bedeutet, große Wohnungen, in denen ja auch nicht also relativ gut Verdienende wohnten, wurden genauso bevorteilt. Das heißt, es gab, anstatt das als Instrument dann so für niedrige Einkommen einzusetzen, wenn die Wirkungen auf anderen Gebieten, Nahrungsmittel, Verfütterung von Brot und so weiter, sind ja bekannt. Es war eben das Problem, das dahinter steckte, war über komplizierte Fragen, die widersprüchlich sind, konnte nicht offen diskutiert werden, um Vor- und Nachteile abzuwägen und auch differenzierte Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Daraus ergibt sich eine einige Schlussfolgerungen, die ich hier kurz behandeln möchte. Die erste war, eine erste Schlussfolgerung besteht meines Erachtens darin, größere Spielräume für eine objektive, sachliche Forschung zu schaffen und zugleich für die Diskussion auch kontroverser Auffassungen für eine Diskussion zwischen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern zu diesem Problem zu sichern. Eine zweite Schlussfolgerung hängt damit zusammen, dass die Vorzüge des öffentlichen Eigentums, des gesamtgesellschaftlichen Eigentums, viel stärker zu nutzen für gesamtgesellschaftliche Lösungen, eben nicht vom betriebsindividuellen Standpunkt aus gelöst werden können. Es wurde mal gesagt in der politischen Ökonomie des Sozialismus, entscheidend ist die volkswirtschaftliche Rentabilität. Und die können wir nur unter sozialistischen Bedingungen sichern. Das ist meines Erachtens doppelt falsch. Man kann nicht gegenüberstellen einfach Volkswirtschaft und betriebliche Rentabilität, die dann vernachlässigt wurde. Aber auch die Möglichkeiten der Volkswirtschaft, die Rentabilität, wurden eben durch eine Reihe von Defiziten, die gerade bei der Bestimmung langfristiger Entwicklungsaufgaben auftraten, nicht ausreichend genutzt. Das heißt, die zweite Schlussfolgerung besteht darin, offene Diskussion zu sichern, die Bedingungen dafür zu schaffen und auch zu motivieren für einen öffentlichen Meinungsaustausch zu wichtigen Fragen. Und, was sehr wichtig ist, die erforderlichen Daten dafür zu schaffen, eben die Geheimhaltung, die ja sehr stark auch die ökonomische Forschung hinderte, in ihrer analytischen Funktion zu beseitigen. Eine letzte Schlussfolgerung möchte ich hier nennen, dass in stärkerem Maße Alternativen aus der ökonomischen Analyse und Vorschlägen für die Wirtschaftspraxis abgeleitet werden müssen und darüber über diese Alternativen auch öffentliche Diskussionen stattfinden. Jetzt komme ich zum zweiten Komplex, zur Planung und Prognose. Diese Fragen standen besonders im Vordergrund im neuen ökonomischen System, vor allem in seiner zweiten Etappe Planungsfragen im Vordergrund. Ich hebe das besonders hervor, weil bei der allgemeinen in Betrachtungen zum neuen ökonomischen System, zum NÖS, meistens eben Fragen ökonomische Hebel, Gewinn, größere Selbstständigkeit der Betriebe, weniger Kennziffern im Vordergrund stand, aber zu wenig über die Bemühungen, eine neue Qualität in der Planung zu schaffen und damit verbunden auch in der prognostischen Tätigkeit. Die Prognosen spielten in der DDR eine wichtige Rolle. Es ging vor allem darum, die Pläne besser zu fundieren durch langfristige Voraussicht über die zukünftige Entwicklung von Wissenschaft, Technik vor allem, der Produktionsstrukturen, um daraus Investitionen abzuleiten und auch über die Art und Weise der Bedürfnisentwicklung. Ein Problem in der DDR war im Wesentlichen Konsumstrukturen als Nachentwicklung des Beispiels Westdeutschland. Die waren immer ein Stück voraus und wir wollten, ob nun Auto oder andere neue technische Konsumgüter, dem nacheifern. Es gab zu wenig Forschungen über die Veränderung auch der Wohlstandsvorstellungen, der Bedürfnisentwicklung. Die können Sie unter sozialistischen Bedingungen, die auch erfahren, die heute auch vor allem unter Umweltaspekten stärker diskutiert werden, ein größeres Gewicht annehmen. Das war die eine Richtung der Anforderung hinsichtlich langfristig Kenntnisvorlauf. Und eine zweite Richtung bestand darin, die Mittel auch stärker zu konzentrieren auf die wichtigsten Aufgaben, verbunden mit dem Begriff Strukturplanung, Planungsstruktur bestimmender Aufgaben. die ein gewisses Gerüst der progressiven Veränderung sein sollten, hinsichtlich sowohl Investitionen, neuer Erzeugnisse, neuer auf Innovation beruhender Erkenntnisse und deren Umsetzung. Und hier zeigt sich wieder zwei Grundprobleme in der DDR. Eigentlich richtige und vernünftige Überlegungen, die angewandt werden sollten, wurden oft verabsolutiert und überall angewandt, ohne die differenzierten Bedingungen ausreichend zu beachten. Und daraus ergab sich dann sowohl in der Prognose als auch in der Strukturplanung ein Übergewicht und die eigentlich beabsichtigten Ziele wurden nicht erreicht. Ich will das vielleicht mit ein paar Zahlen: strukturbestimmende Aufgaben. Die strukturbestimmende Aufgaben hatten einen Vorrang in der Planung. Sie sollten vorrangig bilanziert und auch durchgeführt werden. Vor allem die dazu erforderlichen Investitionen. Das fing an mit Investitionen für einige wichtige Schwerpunktaufgaben, damals für Robotertechnik, EDV-Anlagen. Und dann wurde immer deutlicher, wir haben ja nur Chancen, wenn wir unser Profil auch als strukturbestimmend deklarieren. Sonst kriegen wir gar keine Investitionen. Und so wuchs das aus, dass von 20, 40, 60 Prozent zum Schluss für die Vorbereitung des 5-Jahr-Planes strukturbestimmend waren. Ja, was blieb dann für den Rest übrig? Das heißt, dieses Nichtbeherrschen der notwendigen Konzentration führte zu schwerwiegenden Gleichgewichtsstörungen, zum Zurückbleiben wichtiger Bereiche. Und einen anderen sehe ich darin, dass im Zusammenhang mit der Prognose wurde das Prinzip der Rückrechnung angewandt. Ausgehend von der auch durchaus richtigen Überlegung, wir waren ein bestimmtes Ziel, dass wir im Laufe der 10, 15 Jahre oder im nächsten Zeitraum erreichen wollen. Und davon rückrechnend legen wir die Aufgaben, die in den Jahresplänen, 5-Jahresplan zu erfüllen sind. Das hier zeigte sich wieder auch der verheerende Einfluss eines Subjektivismus. Es wurde zum Beispiel festgelegt, Ende der 90er Jahre, dass wir bis etwa Mitte der 70er Jahre Westdeutschland in der Arbeitsproduktivität überholen müssen, überholen wollen und damit auch das Konsumptionsniveau. Das war eine illusorische Aufgabe. Konnte nicht erfüllt werden, fehlten die Voraussetzungen dazu. Das zeigte sich dann auch bald. Und auch in der Prognose gingen wir aus dem Prinzip der Rückrechnung. Einmal, wie weit wo wird Westdeutschland stehen? 1990, das war dann so Anfang, Ende der 60er Jahre, also in 20 Jahren stehen. Und was müssen wir tun, um da ranzukommen bzw. zu überholen? Da entstanden dann Zuwachsraten auch der Produktivität von 5-6% pro Jahr, um das zu erreichen. Und es stellte sich bald heraus, dass sie nicht realistisch waren und damit eben der Plan ständig korrigiert werden musste. Die Prognose.
Darf ich an die Zeit erinnern?
Ja, wurde in ein staatliches System. Es gab 17 ständige Prognosegruppen. Die, ja,
wir sind über die Zeit hinaus, das wollte ich nur.
Ja, das sind noch vielleicht 5 Minuten.
25 ja. Minuten sind wir jetzt, aber Sie wollen ja noch zu Ende bringen.
Das ja, ich werde das jetzt abkürzen. In diesen ständigen Prognosegruppen, das waren die wichtigsten Komplexe, ging von Chemisierung, Anwendung EDV, Rohstoffsicherung, Standortverteilung. Es waren entscheidende Komplexe erfasst, die dann auch für die Planung genutzt werden mussten, konnten. Aber es traten dann eben viele Probleme auf, eben aufgrund der Art und Weise, wie dieses eigentlich richtige Prinzip angewandt wurde. Welche Vorteile oder Ergebnisse waren, dass es gelang, mit diesen Prognosen auf entscheidenden Gebieten einen Vorlauf zu schaffen, auch die Beziehung zwischen Technik, Ökonomie wesentlich, das gegenseitige Verständnis zu entwickeln und auch viele Menschen in diese Arbeit einzubeziehen. Es waren in, zum Beispiel in diese 17 Prognosegruppen waren 200 Wissenschaftler direkt Mitglieder. Und insgesamt waren mehrere tausend Menschen an dieser prognostischen Arbeit beteiligt.
Ja, um dann genau, vielleicht noch einen Schlusspunkt darunter. Dann. Es gibt ja auch viele Debatten hier, Bedürfnisse.
Ja, als Schlussfolgerung würde ich besonders hervorheben, eine rechtzeitige Einstellung auf zukünftige Herausforderungen verlangt Orientierungen, und das wirkt für längere Zeiten über 10, 15 Jahre hinaus. Und das wird besonders unterstrichen durch die jetzigen Probleme und Herausforderungen der natürlichen der Umweltsicherung. Natürlich stehen im Vordergrund Wissenschaft, Technik, Produktionsstruktur, Bedürfnisentwicklung und daraus entsprechende Konsequenzen abzuleiten, sowohl zu den zu verfolgenden Zielstellungen als auch den Maßnahmen, konkreten Etappen, auch wie diese verwirklicht werden sollen. Und als drittes möchte ich noch vorheben, dass Prognosen sowohl hinsichtlich der Zielstellungen als auch der Wege Alternativen enthalten müssen. Und dass über wichtige gesellschaftliche Alternativen auch demokratische Diskussionen erfolgen. Daraus ergibt sich als Resümee und Zusammenfassung: Wir haben es mit einer gemischten Bilanz der sozialistischen Wirtschaftstheorie in der DDR zu tun. Ich halte daher auch Urteile, wie insgesamt gibt es keine positive Schlussbilanz der Wirtschaftswissenschaft der DDR, für einseitig und falsch. Es gibt eine differenzierte Bilanz mit vielen Vorzügen, aber natürlich auch Defiziten. Ich bin überzeugt, dass die meisten sozialistischen Wirtschaftswissenschaftler sich dessen bewusst sind, dass jedoch die größten Herausforderungen für eine linke alternative ökonomische Theorie, die eine wissenschaftliche Grundlage für eine langfristige Transformation bilden kann und auch zur Lösung von Fragen der Überwindung der gegenwärtigen Krise des Finanzmarktkapitalismus noch zu lösen sind. Und auch wir, obgleich wir nicht alle ganz zu der jungen Generation gehören, wollen noch versuchen, dazu einen Beitrag zu leisten. Danke.